Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Am 16. September heißt es Backs in the Game. Die Banking Exchange ist zurück, fokussiert, strategisch, anders. In Frankfurt treffen sich die klügsten Köpfe der Finanzbranche, um zu diskutieren, zu challengen und Banking neu zu denken. Ob Neobanking, KI, Stablecoins oder Wallet Wars. Auf der BEX geht es nicht ums Mitreden, sondern ums Mitgestalten. Jetzt Tickets sichern unter www.banking-exchange.de und dabei sein, wenn der nächste Spielzug gemacht wird. BEX 25. Let's play!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Mein Name ist Dana Bondra und ja, wir sind mit drin in unserer kleinen Serie zu PSD3, PSR. Und heute geht es um ein Thema, das viele außer PSD2 schon kennen. Das aber mit den neuen Regelungen an Schärfe und Tiefe gewinnt, und zwar die starke Kundenauthentifizierung, kurz SCA. Welche Zahlungen künftig zwingend abgesichert werden müssen, welche Ausnahmen gelten und wie neue Technologien wie Passkeys oder delegierte Authentifizierung ins Spiel kommen. Darüber sprechen wir heute und ihr, wenn ihr uns verfolgt habt, wisst ihr mit wem? Mit Peter Frey, Partner bei Anderton und Experte für Zahlungsdienste und Zahlungsdiensteaufsichtsrecht. Lieber Peter, ich sag wieder mal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Dana. Ich freue mich auf die Folge.
Ja, sehr schön. Dann lass uns direkt einsteigen. Oder bevor wir einsteigen, fangen wir nochmal ganz vorne an. Hol uns doch nochmal kurz ab. Was genau ist denn unter starke Kundenauthentifizierung überhaupt zu verstehen?
Ja, um es auf einen Nenner zu bringen, starke Kundenauthentifizierung, im Englischen Strong Customer Authentication, deshalb SCA in der Abkürzung, ist eine verpflichtende Sicherheitsvorgabe für das Online-Banking und das digitale Bezahlen, die besagt, dass man den, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, die Auslösung eines Zahlungsvorgangs an eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung knüpfen muss. Was ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung? Das ist eine Authentifizierung unter Verwendung von zwei Elementen. Das Element Wissen, was ein Passwort oder eine PIN zum Beispiel ist, oder das Element besitzt, das ist etwas, was der Nutzer besitzt, das ist zum Beispiel ein Smartphone. Das dritte Merkmal ist die Inhärenz, also das, was der Nutzer ist. Das kann ein Fingerabdruck sein, das kann eine Gesichtserkennung sein. Und der Nutzer muss den Vorgang mit zwei dieser drei Elementen, Kategorien bestätigen und sich authentifizieren. Und dann kann sozusagen der Vorgang durchgeführt werden.
Okay. Und was gibt es denn Neues bei der CSA und PSD3, PSR?
Ja, da gibt es einige Punkte, die neu sind. Zum einen ist die SCA in der PSR geregelt. Wir erinnern uns, es gibt derzeit ja die PSD2. Zukünftig wird es zwei Regelwerke geben. Einmal die PSD3, was wiederum eine Richtlinie ist, und die PSR, was eine Verordnung ist. Mhm. Und die SCA ist in der Verordnung geregelt. Das heißt, die Vorschriften der SCA gelten unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, und so wird verhindert, dass die nationalen Rechtsordnungen Unterschiede bei der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die SCA machen. Das ist mal der eine neue Punkt. Der andere neue Punkt, der hinzukommt und sicherlich auch einige Investitionen auslösen wird bei den Kreditinstituten oder Zahlungsdienstleistern, ist, dass die SCA für sogenannte vulnerable Zahlungsdienstnutzer angepasst wird oder anzupassen ist. Vulnerable Zahlungsdienstnutzer, darunter versteht der Gesetzgeber ältere Personen, Personen mit Behinderungen, Personen mit geringer digitaler Kompetenz oder Personen, die keinen Zugang zu einer digitalen Infrastruktur haben. Und die Zahlungsdienstleister werden künftig dazu verpflichtet werden, auch solchen Personen alternative Möglichkeiten zur Durchführung der SCA an die Hand zu geben, die nicht von dem Besitz beispielsweise eines Smartphones abhängig ist, sondern eben über andere Medien durchführbar ist, wo eben diese der Zugang zu einer digitalen Infrastruktur nicht erforderlich ist. Da wird man sich seitens der Industrie überlegen müssen, welche alternativen Verfahren man da zur Anwendung bringen kann. Und ja, wie gesagt, das wird wieder Investitionen auslösen. Das sind im Wesentlichen die zwei ganz neuen Punkte. Auf die Unterschiede dann im Detail kommen wir vielleicht nachher noch zu sprechen.
Und in welchen Fällen ist SCA denn künftig verpflichtend? Also gibt es neue Vorgaben, etwa bei elektronischen Fernzahlungen oder bei Lastschriftmandat?
Ja, also da gibt es jetzt erstmal ein bisschen Entwarnung. Es bleibt in diesem Bereich sehr viel beim Alten. Es erfolgen einige Klarstellungen, es wird einiges präzisiert werden. Aber der Grundsatz ist, dass ISCA bei drei Fallgruppen anzuwenden ist. Einmal bei dem Online-Zugriff auf das Zahlungskonto. Da wird eine starke Kundenauthentifizierung verlangt werden. Dann bei der Erteilung eines Zahlungsauftrages für einen elektronischen Zahlungsvorgang. Und bei einer Vornahme einer sonstigen Handlung über einen Fernzugang, die das Risiko eines Missbrauchs oder eines Zahlungsbetrugs birgt, auch da wird eine SCA verlangt werden. Das ist nichts Neues. Das war bisher auch so oder ist bisher so unter der PSD2. Jetzt kommen ein paar Schärfungen hinzu durch das neue Recht, und zwar wird dort geregelt, dass auch das Erstellen oder Ersetzen eines Tokens für ein Zahlungsinstrument, auch das bedarf einer SCA, ebenso der Zugriff auf Zahlungskontoinformationen und Aktionen wie insbesondere die Erhöhung von Kontolimiten, beispielsweise Überweisungslimit, die Änderungen von Passwörtern oder von Kontaktinformationen. Auch das wird unterliegt der der SCA. Aber insgesamt ist auch das nichts Neues, weil wir hatten ja vorher diesen Generaltatbestand. Ja, jede Handlung, die das Risiko eines Missbrauchs oder eines Zahlungsbetrugs birgt, ist SCA-abhängig. Und die von mir zuletzt genannten Beispiele sind letztlich nichts anderes als Beispiele für Handlungen, die eben ein Risiko bergen. Und insofern tut sich auch da nichts Neues. Das galt aus meiner Sicht bisher schon. Du hattest gleich die Frage gestellt, ob es Ausnahmen gibt für SCA. Die gibt es, aber auch da haben wir nicht viel Neues. Das steht bislang zwar nicht im Gesetz, war aber auch bisher herrschende Meinung zumindest, und zwar bei der Erteilung eines Lastschriftmandats im E-Commerce zum Beispiel. Ja, das ist nicht SCA-pflichtig. Auch das war schon bisher so, stand aber nirgendwo im Gesetz. SCA-pflichtig ist allein die Erteilung eines Lastschriftmandats, wenn daran der Zahlungsdienstleister unmittelbar beteiligt ist, also bei der Ausstellung dieses Mandats. Das ist aber nur sehr selten der Fall, und zwar, wenn es sich um ein sogenanntes E-Mandat handelt, was aber in der Regel im E-Commerce nicht verwendet wird. Da ist es ein normales Online-Lastschriftmandat, was eben ohne Beteiligung des Zahlungsdienstleisters erteilt wird und was daher SCA-frei ist. Was noch SCA-frei ist, sind sogenannte Merchant-Initiated Transactions. Was versteht man darunter? Darunter versteht man, dass man einmal seine Kreditkarte zum Beispiel bei dem Händler hinterlegt und der Händler dann bei wiederholenden Zahlungsvorgängen einfach die Kreditkarte belasten kann, ohne dass nochmal eine ausdrückliche Zustimmung des Karteninhabers erforderlich ist. Das macht man zum Beispiel bei Abonnementfällen. Ja, wenn regelmäßig eine Rate fällig wird, dann kann man bei dem Abonnementanbieter eben seine Kartendaten hinterlegen und dann löst er zu den einzelnen Fälligkeitsdaten immer eine entsprechende Zahlung aus. Hier ist es so, dass nur die Erteilung die erstmalige Erteilung dieser Befugnis für den Händler, die Karte zu belasten, die ist SCA-pflichtig. Die nachfolgenden Belastungsvorgänge, die sind alle nicht SCA-pflichtig. Das steht jetzt ausdrücklich im Gesetz. Vorher stand es oder heute steht es nicht im Gesetz, war aber bisher schon die Meinung der EBA, dass es bei Mitmandaten so ist. Und schließlich haben wir dann Fall Mail-Order oder Telefon-Order-Transactions, die sogenannten Moto-Zahlungsvorgänge. Auch die unterliegen nicht der SCA, war auch schon bisher so. Die können ohne SCA erteilt werden, aber der Zahlungsdienstleister muss eben dafür sorgen, dass es andere Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf diese Transaktionen gibt. Das ist jetzt mal so ganz grob umrissen, der Anwendungsbereich der SCA und der Ausnahmen hiervon. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar, wir haben ja derzeit die SCA-Verordnung, wo noch eine ganze Reihe von Ausnahmefällen definiert sind. Beispielsweise braucht man eine SCA nicht, wenn bestimmte Schwellenwerte bei Zahlungsvorgängen nicht überschritten werden oder wenn Zahlungsvorgänge an einem Verkaufsautomaten ausgelöst werden oder wenn Zahlungsvorgänge keinem besonderen Risiko unterliegen. Diese ganzen Ausnahmen stehen nicht in der PSR. Allerdings gibt es in der PSR das Mandat für die EBA, Ausnahmefälle zu definieren künftig. Und es ist zu erwarten, dass die EBA im Prinzip die gleichen Ausnahmefälle wieder definieren wird, die heute schon gelten.
Und was passiert dann eigentlich, wenn SCA unterbleibt? Also welche Konsequenzen drohen und wie verschiebt sich da möglicherweise auch die Haftung?
Ja, das ist relativ komplex geregelt oder versteckt geregelt. Letztlich ist es so, wenn ein Zahler behauptet, den Zahlungsvorgang nicht autorisiert zu haben, dann ist der Zahlungsdienstleister des Zahlers zunächst verpflichtet, dem Zahler den Betrag zu erstatten. Da hat der Kunde also einen Erstattungsanspruch. Jetzt kann aber die Bank sagen oder der Zahlungsdienstleister: Lieber Kunde, du hast den unautorisierten Zahlungsvorgang fahrlässig verschuldet. Du hast oder grob fahrlässig verschuldet. Du hast beispielsweise auf deine PIN nicht aufgepasst, weil du nicht aufgepasst hast, ist sie in falsche Hände geraten und dadurch ist dieser unautorisierte Zahlungsvorgang erfolgt. Deshalb haben wir einen Haftungsanspruch gegen dich und das hebt sich sozusagen auf. Also dein Erstattungsanspruch und mein Haftungsanspruch, deshalb bleibst du letztlich, lieber Kunde, auf dem unautorisierten Betrag sitzen. Und dieser Schadensersatzanspruch, der steht dem Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht zu, wenn er es unterlässt, eine SCA durchzuführen. Das ist sozusagen die Sanktion des Gesetzgebers, lieber Zahlungsdienstleister, wenn du keine SCA anwendest, dann hast du keinen Schadensersatzanspruch gegen den Kunden. Das Gleiche gilt, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlers eine Ausnahme von der SCA anwendet. Also damit meine ich jetzt nicht die Ausnahmen, also SCA nicht erforderlich bei Lastschriftmandat, Mitmandaten und Moto. Da ist SCA ja gar nicht einschlägig. Damit meine ich diese Ausnahmen, die jetzt in der SCA-Verordnung stehen, wie zum Beispiel keine SCA bei Zahlungsvorgänge mit niedrigem Risiko. Da sagt der Gesetzgeber oder der Gedanke des Gesetzgebers ist, wenn du, lieber Zahlungsdienstleister, diese Ausnahme ergreifen willst, dann ist das aber mit, für dich mit dem Risiko verbunden, dass du keinen Schadensersatzanspruch gegen den Zahler hast im Falle eines unautorisierten Zahlungsvorgangs. Das ist jetzt mal das Verhältnis Zahler und seinem Zahlungsdienstleister. Jetzt gehen wir dann auf die nächste Ebene. Wie schaut es denn dann im Verhältnis Zahlungsdienstleister des Zahlers und Zahlungsempfänger bzw. Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers aus? Es kann ja sein, dass zum Beispiel der Zahlungsdienstleister des Zahlers eine SCA durchführen will. Der Zahlungsempfänger lässt es aber nicht zu. Ja, weil der Händler sagt, richte meine Systeme nicht darauf ein, dass du SCA machen kannst, lieber Zahlungsdienstleister des Zahlers. Wenn das der Fall ist, dann hat der Zahlungsdienstleister des Zahlers, wenn er gegenüber seinem Kunden keinen Schadensersatzanspruch geltend machen kann, dann aber einen Rückgriffsanspruch gegen den Zahlungsempfänger oder den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers, weil die ihm ja nicht ermöglicht haben, eine SCA durchzuführen. Also so ist das geregelt. Das Haftungsgefüge ist also ein bisschen verschachtelt.
Ja, ein Stichwort, das dabei oft fällt, sind Passkeys. Welche Rolle spielen sie denn im Rahmen der neuen SCA-Vorgaben und wie ist der regulatorische Umgang denn damit?
Ja, auch da möchte ich mal kurz damit beginnen, ja, erstmal ganz zu erläutern, was ein Passkey ist. Ein Passkey ist ein passwortloses Authentifizierungsverfahren. Das funktioniert auf Basis eines kryptografischen Verfahrens, bei dem ein kryptografisches Schlüsselpaar genutzt wird, also ein privater Schlüssel und ein öffentlicher Schlüssel. Und da ist es so, dass der private Schlüssel auf dem Device des Zahlers gespeichert ist, also beispielsweise auf dem Smartphone, und der öffentliche Schlüssel liegt bei dem Zahlungsempfänger. Und wenn eben ein Zahlungsvorgang mittels dieses Passkeys ausgelöst wird, dann spricht der private Schlüssel den öffentlichen Schlüssel an, und wenn privater und öffentlicher Schlüssel zusammenpassen, dann wird sozusagen, ist das die Authentifizierung. Und da stellt sich die Frage, ob diese Passkeys SCA-konform sind. Wir brauchen ja, wenn wir uns erinnern, wieder zwei dieser drei Elemente aus den Kategorien Wissen, Besitz oder Inhärenz. Und so ein Passkey-Verfahren ist SCA-konform oder in der Regel SCA-konform, weil der Besitzfaktor ist das Device, auf dem der private Schlüssel liegt, also in der Regel des Smartphones des Zahlers. Und der zweite Faktor ist dann entweder die PIN, mit dem der private Schlüssel aktiviert wird, der auf dem Handy des oder Smartphone des Zahlers liegt, oder eben die Biometrieprüfung. Ja? Ich kann auch den Schlüssel gegebenenfalls mit Fingerabdruck oder Face ID aktivieren. Aber da habe ich dann auf jeden Fall wieder dieses zweite Element. Also insofern Passkey-Verfahren SCA-konform in der Regel. Das ist sozusagen die Aussage.
Okay. Und dann aber noch ein technischer, aber ich denke mal sehr relevanter Punkt. Delegierte Authentifizierung. Was bedeutet das konkret? Und wie verändert sich dann dadurch das Zusammenspiel zwischen Banken, Wallet-Anbieter und Händler?
Ja, also die delegierte Authentifizierung, wieder mal so ein schönes Fachwort, ja, fachchinesisch. Was versteht man darunter? Das gibt es nämlich schon heute. Darunter versteht man, dass die Durchführung der Authentifizierung nicht durch den Zahlungsdienstleister selbst vorgenommen wird, sondern durch einen Drittdienstleister, der nämlich die Faktoren für die Authentifizierung bereitstellt, die Authentifizierung dann überprüft und das Authentifizierungsergebnis, also Authentifizierung erfolgreich oder nicht erfolgreich, an den Zahlungsdienstleister meldet. Wo passiert das zum Beispiel heute schon? Das passiert heute schon zum Beispiel bei Wallet-Anbietern, ja, wie zum Beispiel Apple Pay. Ja, da erfolgt die Authentifizierung eben durch den Wallet-Betreiber, der meldet das Authentifizierungsergebnis an den Zahlungsdienstleister und wenn es positiv ist, dann wird die Zahlung aus der Wallet zugelassen. Aufsichtsrechtlich wichtig ist, dass auch wenn die Authentifizierung durch den Drittanbieter durchgeführt wird, der Zahlungsdienstleister des Zahlers rechtlich verantwortlich bleibt für die Authentifizierung. Das heißt, wenn dort ein Fehler passiert, haftet zunächst mal der Zahlungsdienstleister des Zahlers gegenüber dem Zahler. Der kann dann vielleicht Rückgriff nehmen bei dem Drittanbieter, aber er bleibt aus Sicht des Zahlers dafür verantwortlich. Eine delegierte Authentifizierung ist ganz schön für den Kunden, also kann aus User Experience nett sein, weil der Kunde bleibt in der Umgebung beispielsweise, ja, wo er seine Ware kauft im E-Commerce, wenn der E-Commerce-Händler gleichzeitig im Wege der Delegierung die Authentifizierung für die Bank wahrnimmt, dann muss der Kunde nicht auf eine Bank-App weitergeleitet werden. Jetzt ist aber dann spannend, ja, wie ist denn das Verhältnis zwischen dem Zahlungsdienstleister und dem Drittanbieter, der die Authentifizierung durchführt? Das war bisher unklar in aufsichtsrechtlicher Hinsicht. Durch den jetzigen Stand der PSR, jetzigen Entwurfstand der PSR, dort wird gesagt, hierbei handelt es sich um eine Auslagerung im aufsichtsrechtlichen Sinne, eine Auslagerung von dem Zahlungsdienstleister an den Drittanbieter. Und jeder, der das Wort Regulatorik kennt, weiß, was bei einer Auslagerung droht. Ja, Auslagerung ist ein komplexer aufsichtsrechtlicher Vorgang. Da müssen Verträge abgeschlossen werden mit vielen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Da müssen viele aufsichtsrechtlich erforderliche interne Vorgänge erfolgen, wie eine Risikoanalyse des Drittanbieters, wie Dokumentation, wie Monitoring des Drittanbieters und so weiter und so fort. Aber genau auf diese Schiene, sagt der Gesetzgeber, begeben wir uns, wenn wir über das Thema Delegation der Authentifizierung sprechen.
Ja, viele fragen sich ja auch, muss denn jede Authentifizierung über einen Dritten, also wie Stripe oder Apple, dann künftig als Outsourcing gelten, mit allen Pflichten, also Stora und BA-Leitlinien?
Ja, das ist dann in der Tat zu befürchten, ja, weil eben dieser Artikel 87, das ist jetzt diese Norm, die ich anspreche in der PSR, die sagt eben eindeutig, ja, dass wenn der Zahlungsdienstleister die Durchführung der Authentifizierung auslagert oder weiter delegiert an einen Drittanbieter, dahingehend, dass eben der Drittanbieter die Authentifizierungselemente bereitstellt und diese auch überprüft. Wenn das der Fall ist, dann ist das aus aufsichtsrechtlicher Sicht eben eine Auslagerung mit all den Konsequenzen. Und du hattest DORA gesagt, ja, in die Untiefen der DORA möchte ich mich jetzt nicht begeben, weil dann würden wir sehr lange noch weitersprechen.
Da haben wir ja zum Glück auch schon einige Folgen von aufgenommen.
Ganz
da
genau.
Können wir einfach vielleicht lieber dann den Link reinsetzen und darauf verweisen.
Richtig. Genau. Und der geneigte DORA-Zuhörer wird wissen, ja, der DORA-Anwendungsbereich ist dann eröffnet, wenn es sich um eine sogenannte IKT-Dienstleistung handelt, also eine Leistung, die mittels IT erbracht wird. Und natürlich wird der Dritte, der die Authentifizierung überprüft und durchführt, maßgeblich ein IT-gestütztes Verfahren einsetzen, sodass einiges dafür spricht, dass es sich um eine IKT-Dienstleistung im Sinne der DORA handelt, sodass wir wahrscheinlich auch im Anwendungsbereich der DORA sind, wenn wir über die Delegation der Authentifizierung sprechen.
Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Praxis werfen. Wie gut sind denn die Marktteilnehmer deiner Einschätzung nach auf diese Anforderungen vorbereitet und wo siehst du auch vielleicht noch echte Baustellen?
Also ich denke, dass die Marktteilnehmer inzwischen recht gut vorbereitet sind. Wir dürfen nicht vergessen, die SCA gibt es ja schon sehr lange, nämlich seit 2018, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nämlich das Inkrafttreten der PSD2. Da gab es zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der PSD2 viel Schluckauf im Hinblick auf die Durchführung der SCA. Das ist jetzt, denke ich mal, abgestellt. Insofern, sage ich mal, die Grundlage ist da. Allerdings gibt es ja Neuerungen, die zu implementieren sind, insbesondere die alternativen Authentifizierungsverfahren für die Gruppe der vulnerablen Zahlungsdienstleister. Da sehe ich schon noch auf jeden Fall ein Feld, wo sich die Institute darauf vorbereiten müssen, wo sie investieren müssen, wo sie sich Gedanken machen müssen, wie kann ich ein Authentifizierungsverfahren, das für mein Produkt passt, auch für vulnerable Zahlungsdienstleister bereitstellen. Also unterm Strich würde ich sagen, ja, also für die Zahlungsdienstleister, die SCA kennen, passt schon, ein paar Investitionen werden erforderlich sein. Aber für andere Marktteilnehmer wird es natürlich sehr spannend werden, noch im Hinblick auf SCA nicht, aber im Hinblick auf Betrugsprävention. Und Betrugsprävention ist ja die Grundlage, ja, warum SCA überhaupt da ist.
Na, dann doch noch nicht letzte Frage, sondern doch noch mal neugierig geworden. Was meinst du damit? Andere Marktteilnehmer könnte ganz anders aussehen. Was
ja, damit
sprichst du
meine
da an?
Ich eine Gruppe von Dienstleistern, die ganz neu in den Anwendungsbereich der PSR aufgenommen werden. Und das sind die Anbieter von elektronischen Kommunikationsdiensten, also Telekommunikationsanbieter oder Internetprovider als Beispiel. Die bekommen jetzt nämlich eigene Pflichten aus der PSR. Und das ist neu, das gibt es unter der PSD 2 nicht. Da ist es so, dass die Anbieter der elektronischen Kommunikationsdienste verpflichtet werden, mit den Zahlungsdienstleistern im Bereich der Betrugsbekämpfung, Betrugsprävention zusammenzuarbeiten. Da gibt es dann eigene Vorschriften dafür in der PSR. Des Weiteren werden auch die Anbieter der elektronischen Kommunikationsdienste verpflichtet werden, bestimmte organisatorische und technische Maßnahmen für die Betrugsprävention einzuhalten. Und ja, da denke ich, dass auf diese Gruppe die PSR mit ganz neuen Anforderungen kommen wird, wie dies bisher so nicht gab. Und daher sehe ich für diese Gruppe ja auf jeden Fall ein größeres To-Do aus der PSR.
Lieber Peter, danke dir für diesen tiefen Einblick in die SCA-Regelungen und der PSD3 und PSR und natürlich auch die wichtige Info für alle Anbieter von Kommunikationsdiensten, die künftig nach der PSR auch Teil der Betrugsbekämpfung werden müssen. Also Peter, erstmal ganz, ganz lieben Dank an dich.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Ja, und in der nächsten Folge geht es dann direkt weiter mit einem sensiblen Thema, Kundengeldsicherung. Was ändert sich, was bleibt und was bedeutet das konkret für die Anbieter? Also, liebe Hörer und Hörer, bleibt mal wieder dran, bleibt uns treu und hört auch nächste Woche wieder rein bei Alles Legal, Fintech Recht Kompakt.